Predigt von heute ist mir schwer gefallen. Und zwar aus ganz verschiedenen Gründen. Erstens habe ich nicht so recht gewusst, wie ich das, was ich sagen möchte, wirklich sagen kann. Aus Begründen. Es muss ja alles biblisch begründet sein, sonst sagt man es gescheiter nicht. Und ich habe so ein paar Sachen. Erstens mal habe ich gemerkt, dass ich völlig aus der Übung bin. Über Jahre habe ich praktisch jeden Sonntag eine Predigt und das ist so gäbig gegangen. Da hatte ich so ein Büchlein und ich wusste, an welchem Sonntag das welcher Text dran kommt. Und dann ist das ganz gäbig gegangen. Und jetzt hatte ich absolut keine Vorgabe gehabt. Und ich dachte, ja, was soll ich jetzt sagen? Und dann hat mich das schon ein bisschen geplagt. Und dann habe ich noch andere Sachen erlebt. Ich bin auf Grosshochstädten gefahren, um zur Predigt zu kommen. Nicht heute Morgen, es war an einem anderen Sonntag. Und da steht in Oberdiessbach, so ein bisschen außerhalb des Dorfes, wo es dort noch so eine Häusergruppe hat, ein Bauernhaus links und eine Fabrik rechts oder so irgendwie etwas. Und da ist dort einer gestanden und hat den Daumen raus gehabt. Und mir war es so nicht darum, jemanden mitzunehmen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich sollte, aber dann habe ich mich beruhigt und gesagt, ja, das ist eine Frechheit, wenn man ihm da so einfach so... Und ich mache jetzt nicht. Und bin vorbeigefahren. Und dann, als ich da gegen Grosshochstädte hochgefahren hat irgendwie Gott zu mir geredet. Nicht akustisch, aber ich musste dem Mann noch nachdenken, wo der den Daumen rausgehauen hat. Und dann ist mir klar geworden, eigentlich sagt das Evangelium uns, wenn dich jemand um eine Meile bittet, gehe mit ihm zwei. Und dann habe ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen bekommen und habe dann gleich gedacht, ja, es kommt ja schon noch Situation ab, oder? Also, ich würde nicht einer jungen Frau empfehlen, einen alten Mann aufzuladen, zum Beispiel. Aber ich war ja keine junge Frau. Und von dem her habe ich gemerkt, ich kann mich wie nicht entschuldigen. Gott hat in diesem Moment mein Leben unterbrochen und hat mir so ein bisschen gesagt, es dürfte noch besser. Also er hat es nicht so ausgedrückt, aber ich habe gewusst, es dürfte noch besser. Ich kann nicht einfach jetzt so eine Bitte ablehnen, weil eigentlich habe ich mir das überlegt und habe gedacht, ja, ich hätte doch eigentlich müssen, den auf einmal still haben und fragen, woher er will. Und nachher hätte ich sollen sagen, ja, wenn er sagt, ich will auf Konufingen suchen, dass ich noch sage, ja, und wo kann ich die ausladen? Kann ich die gleich an einen Ort herführen? Das wäre so ein bisschen das gewesen, was wäre verlangt gewesen. Und ich habe es. Ich habe es so nicht können. Und von dem her ist mir klar geworden, dass Evangelium leben heisst eigentlich annehmende Liebe leben. Und das ist das, was Gott macht. Er nimmt uns an, genau so wie du geboren bist, so wie du bist. Er war dabei gewesen, als du im Mutterleib gebildet worden. Und jeden Tag, den du erlebst, hat er bereits gesehen und hat dich gern gehabt. Und du bist ihm gar nichts wieder gewesen. Die Tatsache, die wir festhalten können, das ist die annehmende Liebe, die Jesus Christus lebt. Weil wenn wir ihm wären, zuwider gewesen, dem Herr Jesus, dann wäre er doch nicht für uns ins Kreuz gegangen. Niemand, so sagt uns das Evangelium, hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für jemand anderes. Und Jesus Christus hat das gemacht. Ich bin dann nachher eben dazu gekommen, zum Schluss gekommen, ich möchte eigentlich etwas machen am heutigen Tag, wo ich das anschauen mit der Liebe, die Evangelium leben, heisst annehmende Liebe leben. Und nachher war etwas Weiteres noch, in verschiedenster Hinsicht. Ich habe mit ein paar Leuten geredet und habe gemerkt, dass bei vielen Menschen eine wiederkehrende Frage ist, reicht es echt? Bin ich mir meinem Heil gewiss? Weiss ich? Beatrice hat uns heute Morgen als Zeugnis gesagt, er gewusst, mit Gott ist sie in Ordnung. Und das ist wichtig, dass wir das wissen, dass mit Gott in Ordnung ist. Und wenn wir in die Schleudern kommen, dorthin, dann ist das ein Zeichen, dass wir uns vielleicht wieder neu müssen ausrichten und neu müssen besinnen. Und das ist so passiert, dass bei mir selbst 2025 plötzlich Prophezeiungen auftaucht, ganze Haufen englischsprachige, die gesagt haben, jawohl, Jesus kommt im September 2025 wieder. Und sie waren überzeugt. Und ich habe so für mich selber gedacht. Erstens mal habe ich gedacht, ja, bin ich denn eigentlich bereit, wenn er kommt? Und zweitens habe ich gedacht, es kann doch nicht sein, dass Jesus seinen Jüngern gesagt hat, es weiss niemand Zeit noch Stunde von dieser Wiederkunft, außer der Vater im Himmel. Und jetzt wissen plötzlich alle zusammen prophetisch, dass das im September 2025 passiert. Und sie natürlich denkt an das Posaunenfest, wo eigentlich die Wiederkunft repräsentiert. Und auf jeden Fall ist das Posaunenfest vorbeigegangen und Jesus ist nicht zurückgekommen. Aber ist er nach? Ja, sicher ist er nach. Und er kommt. Und dann ist die Frage, wenn wir uns die Frage stellen müssen, bin ich denn bereit? Dann haben wir dort hier schon so ein Defizit. Die Worte, die uns Beatrice gelesen hat, die sagen hier, dass wir dürfen auf den Gott vertrauen, dass wir dürfen auf ihn schauen und vor allem, eben, dass wir sollen in der Liebe leben, dass wir so sollen gesinnt sein, wie Jesus Christus eben auch war, wie er das hat ausgedrückt, dass er gehorsam wird bis zum Tod am Kreuz und uns nachher eben auch einladet im Evangelium, wenn wir das anschauen, dann sagt er uns überall, eigentlich durch die ganze Bibel durch, und ich habe nur eine ganz schwache Auswahl genommen jetzt von dem, was ich euch sage. Das ist das, was Beatrice gelesen hat. Und wenn wir schauen, was die Lehre von Jesus war, dann sehen wir, dass er immer ist darauf ausgegangen, dass die Liebe untereinander gross wird. Und Liebe wird meistens nicht gefördert, indem dass jemand sagt, ich behaupte das und ich habe Recht, sondern die Liebe wird gefördert durch Menschen, die Jesus selig preist, dass er sagt, selig sind die Armen im Geist, weil denen gehört das Himmelreich. Und dann sagt er, selig sind die, die Leid tragen. Leid tragen ist nicht etwas Gäbiges. Leid tragen heisst, ich sehe Probleme, ich sehe die Unterbrechungen vom Leben. Und das ist vielleicht noch etwas, das ich so ermutigen kann, dass wir wissen, wir wachsen meistens dann, wenn unser Leben ist unterbrochen worden durch etwas. Wenn ich an den Autostöppler denke, dann gibt es ganz Haufen Gründe. Vielleicht auch 10'000 Gründe, wo man sagen kann, ja, man kann das verschieden anschauen. Und das ist ja, das ist kein Gebot, wenn jemand Autostopp macht, nehme ihn mit. Aber wenn dich jemand um eine Meile bittet, dann gehe mit ihm zwei. Das ist Evangelium, das steht. Und Leid tragen, wer Leid trägt, der muss irgendwie getröstet werden. Und Jesus sagt, ja, das, denen ist zu gratulieren, die Leid tragen, weil sie werden. Nein, sagt er, zu gratulieren ist der Sanftmütige. Also die, die nicht einfach Recht haben, sondern die, die auch mal schweigen können. Aber der gleich zur rechten Zeit reden und dann sagt er, die werden das Erdreich besitzen. Und wir sagen, stimmt nicht, sondern die, die sich durchboxen können, die, das sind die Immobilienmagnaten und die grossen Herren. Aber Jesus sagt, nein, die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Und er sagt, wer Hunger und Durst hat nach der Gerechtigkeit, der soll satt werden. Und dann fährt er weiter. Selig sind die, oder zu gratulieren ist den Barmherzigen. Die werden Barmherzigkeit bekommen. Selig sind die, die ein reines Herz haben, die werden Gott geschauen. Selig sind die Friedensstifter, die werden Gottes Kinder heissen. Und die ungerecht Verfolgten, die werden das Himmelreich bekommen, genauso wie die Armen im Geist, so wie es angefangen hat. So eine Zusammenstellung von je vier Seligpreisungen und mitten drinnen, das habe ich hier probiert herzutun, dort hier ist Jesus Christus, der Jeshua HaMashiach, ist mitten drinnen, weil das eigentlich sein Charakter ist. Jesus sagt uns oder zeigt uns dort hier, wie das sein Charakter ist und sagt nachher auch im Weiterfahren noch Lieblosigkeit. Also zum Bruder sagen irgendein wüstes Wort zum Bruder oder zur Schwester. Und dort hier steht das Gericht drauf oder sogar das höllische Feuer. Dann sagt er, wir sollen einander nicht Böses vergelten, sondern die andere Backe herhaben. Wir sollen einem Bittenden geben oder dem, der uns etwas abborgen will, nicht wegweisen. Und schliesslich sagt er, liebet eure Feinde, bittet für die Verfolger, segnet die euch fluchen, tut Gutes denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch hassen und verfolgen. Also der Christenmensch, der soll Liebe leben und Jesus Christus nachfolgen. Also von Jesus Christus so begeistert sein, eingenommen sein, dass man nichts anderes will, als ihm nachfolgen. Der Paulus tut das im Philipperbrief, im Kapitel 3 so formulieren. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, selber erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Denn dann werde ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eines aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt. Jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi, und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels, und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unsere unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Der Paulus ist durch das, dass er Jesus Christus hat gelernt kennen, durch das, dass er hat Befreiung erlebt, er, der im Gesetz ist unsträflich war, er war ganz ein guter Jude, Und hat können sagen, ich diene dem Gott von ganzem Herzen. Zuerst habe ich gemeint, ich müsse Christen verfolgen. Aber nachher bin ich Jesus Christus begegnet. Und ich bin von ihm so ergriffen worden, dass ich mir jetzt alle Mühe gebe, dass er auch von mir könnte ergriffen sein. Also Paulus ist wie in eine Wettbewerbung gekommen, dass er gesagt hat, ich will jetzt von ganzem Herzen, mit allem, was ich bin und habe, will ich dem Jesus Christus zeigen, wie gerne. Und darum wird der Paulus so also unermüdlich und geht immer wieder weiter und vorwärts. Jetzt ist mir klar, dass wir nicht alle Paulus sein können. Und das ist auch nicht die Meinung, dass wir das müssten. Aber die Richtung, die er uns vorgibt, dass er sagt, ich will so leben, dass ich ihm nicht nur will, alle Ehre geben. Das ist noch so, ich kann das noch leicht sagen, ich will dir alle Ehre geben. Aber ich gebe dir alle Ehre. Ist manchmal nicht ganz so leicht, weil das fordert uns raus, weil manchmal hätten wir selber auch gerne ein bisschen eher. Nur so ein bisschen. Aber eben, wenn ich dir etwas für mich beanspruche, dann habe ich bereits irgendwie wieder bei ihm etwas abgetan. Und die Frage ist jetzt einfach die, wie kommen wir denn so in eine Nachfolge, dass wir unserem Heilgewissen, dass ich darf wissen, mal mit, zwischen mir und Gott ist alles in Ordnung. Und dort hier haben wir eigentlich seine Einladung, die gäng wieder neu gilt, dass wir in Jesus müssen beim Wort nehmen. Wenn er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und ich jetzt komme und das für mich ernst nehme und sage, ich komme zu dir und ich gibst mir aus dem Johannesbrief, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und ich stütze mich auf das und ich weiß auch, dass ich nicht immer wieder meine Sünden muss bekennen, also die laufenden schon, aber nicht. Ich muss nicht gleich wieder mit dem kommen, was er mir schon lange vergeben hat. Sondern ich darf mit dem wie in einem Dialog stehen. In einem Dialog, dass ich eben sage, wenn ich überführt bin, wenn ich unterbrochen worden bin von seinem Wort, dass ich kann sagen, Herr Jesus Christus, es tut mir leid, ich hätte das auch mitnehmen. Als ich heute Morgen auf Oberdiessbach, auf Grosshochstetten gefahren bin, habe ich gedacht, ist er echt dort? Und er war es. Aber er war so fest beschäftigt, sich eine Zigarette anzuzünden, dass er mich gar nicht beachtet hat. Er hat sich abgedreht und dachte, ja, jetzt hat er mich nicht gebeten. Und bin dann vorbeigefahren. Und da habe ich jetzt irgendwie ein gutes Gewissen dabei. Aber eben, es möchte jetzt sein, wie es will, wenn ich zu Jesus komme mit dem als Mühseliger und Beladen, oder wenn ich ihm muss sagen, Herr, eigentlich sollte ich mich freuen, aber ich habe keine Freude. Das freut mich nicht. in irgendeiner Situation. Und ich denke, das ist genau das, was ich das Psalmwort sage, Psalm 68, schüttet euer Herz vor ihm aus, liebe Leute. Und das ist das, was er möchte, dass wir in die Beziehung kommen, dass wir ihm glauben, dass wir glauben, wenn er sagt, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also, wir haben immer Zugang zu ihm und er stößt uns nicht weg. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und Johannes 1, Vers 12, oder denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Oder Römerbrief, denn die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, denn nicht der Geist, denn von Knechten habt ihr empfangen, sondern den Geist von Kindern, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben und Miterben Christi. Denn so gewiss wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Wenn wir dem Jesus' Wort glauben, dann ist es so wichtig, dass wir in seine Nachfolge treten, dass wir Nachfolger werden von ihm und probieren, das, was uns jetzt Bergpredigt hat gesagt, das, was uns sonst sein Wort sagt, im Leben zu lernen. Eben zum Beispiel finden, lieben. Die uns verfolgen und zu Bein stellen, für die bitten und ein Gutes tun. Das tönt absurd, aber genau dort hier ist Kraft. Wenn man Erweckungsliteratur studiert, also wo Gott an einem Ort hat Erweckungen geschenkt, ist es meistens so gewesen, dass Menschen die annehmende Liebe so weit gelebt haben, dass es wirklich absurd war. Eben, dass zum Beispiel Frau Berger eine böse Nachbarin hatte und sie hatte so eine Art Wäschplan. Ihr wisst, zu dieser Zeit, das war um die Jahrhundertwende, von 18 auf 1900, zu dieser Zeit, da war das Waschen noch nicht eine so eine gebige Sache. Man hatte ein Waschbrett, man hatte so eine Raffel, man hatte einen Kübel Wasser und nachher musste man mit der Seife das Zeug einreiben und nachher ich habe der Grossmutter geholfen, noch. Aber es war nicht eine gebige Sache zu waschen, wenn man es mit heute vergleicht, wo man eigentlich nur das Türchen tun kann und dann wieder zutun, ein bisschen Pulver dazugeben und dann wischt es. Und dann hatten sie so eine Art Waschplan und jedes Mal, das wäre nachher gewesen, hat ihre Nachbarn auch gerade waschen. Und Frau Berger hat immer wieder das Zeug zusammengeräumt und ist früh selbstverständlich durchgenommen. Bis es der anderen ist zu viel geworden, weil sie sie nicht hat können plagen. Sie hat sie gerne geplagt, aber es ist nicht gegangen, weil sie so flexibel war und das gar nicht. Natürlich hat sie ihr auch weh da. Das ist völlig unangenehm, so etwas zu haben. Aber wir könnten ja den chinesischen Reisbauer nehmen, der am Schluss einem anderen sein Feld gegangen. Zuerst vollpumpen sein Reisfeld und nachher der erst sein. Und dann hat der andere, hat ja dann irgendwann, ist er auch zum Pfarrer und hat gesagt, der macht mich zu hinten vor. Der hat eine Kraft, die ich nicht habe. Ich brauche die Kraft auch. Und dann hat er sich bekehrt. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei sein Leben einbüßt? Oder was kann der Mensch geben, um sein Leben auszulösen? Und da sagt Jesus so, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Also, wir dürfen auf das, was sagt, auch das, mit dem ich damit angefangen habe, dass er jeden Tag von uns hat gesehen und ihn nicht erstaunt. Und er immer wieder seine Hand ausreckt und sagt, komm zu mir. Ich sehe, dass du mühselig und beladen bist, aber bei mir findest du eine Erquickung. Und die Erquickung, die wird schliesslich darauf ausgehen, dass du mit mir in einer viel, viel besseren Welt kannst leben, wo als in der, wo du jetzt gerade bist. Jetzt gibt es aber noch etwas, wo ich heute muss streifen, und zwar gibt es nicht nur Heilsgewissheit, also dass ich darf gewiss sein, ich bin bei ihm geborgen, sondern es gibt auch den Heilsalarm. Der Heilsalarm, den gibt es dann, wenn wir sie anfangen, lau worden. Ich habe das Beispiel von Laodicea genommen. Laodicea ist eine Gemeinde, die an einem wunderschönen Ort wohnt. Sie ist reich. Im Jahr 60 ist Laodicea zerstört worden durch ein grosses Erdbeben. Rom hat Hilfe versprochen, um wieder aufzubauen. Aber die Leute von Laodicea haben gesagt, das vermögen wir selber. Und die ganze Stadt wieder wunderschön aufgebaut, weil sie so reich waren und alles eigentlich hatten. Und die haben das Gefühl, ihnen geht es ganz gut. Ich bin reich, sagen sie. Ich habe es mir satt, ich brauche nichts. Und sie waren nackt, elend, blind und bloß gewesen. Also sie haben eine Heils-Einbildung gemacht. Nicht etwas, was wahr war, sondern der allgemeine Maßstab hat ihnen die Vorgabe gegeben. Und das kann auch bei uns relativ schnell passieren, dass wir uns zu Gott wenden, uns bekehren und dann haben wir ein Gebet gesprochen, ein Übergabegebet. Wir haben es nachher gesagt und jetzt sagen wir ja, jetzt ist die Tatsache da, ich habe Jesus Christus aufgenommen und nachher fange ich mich wieder entschuldigen mit ganz banalen Sachen. Als ich meine KV-Prüfung gemacht habe, bin nicht ein guter Schüler gsi. Ich habe gerne gesagt, ich müsse jetzt repetieren, aber am Schluss habe ich nichts repetiert. Ich bin einfach eine Prüfung gegangen und habe es genommen, wie es kommt. Und dann bin ich natürlich ganz ruhig gsi und nachher haben sie mich gefragt, wie machst du das? Wieso kannst du so ruhig sein? Und wisst ihr, was ich gesagt habe? Ich bin einfach so. Und ich bin nicht einfach so gsi. Ich habe nämlich den Gags recht in der Hose gehabt und habe Angst gehabt. Aber irgendwie ist es gegangen, mit einer recht guten Note gegangen. Und es war aber nicht die Wahrheit, dass ich einfach so bin. Eigentlich habe ich gewusst, ob ich gut bin dahin oder nicht so gut bin. Durchgekommen bin ich ziemlich sicher schon. Und woher habe ich das genommen? Weil ich habe ja mit Gott gelebt und immer gebetet. Und es wäre richtig gewesen, dass ich hätte Gott dir gegeben. Ich wollte dir alle Ehr geben. Und ich habe es nicht gemacht. Das ist der Jesus tut der Gemeinde in Laodicea sagen, kauf Gold bei mir. Weil das Gold, das sie dann hatte, war ziemlich stark verunreinigt. Und er hatte Gold, das im Feuer gereinigt ist. Und er hatte auch die richtige Augensalbe. Laodicea war berühmt für die Augensalbe, die sie hergestellt haben. Und das ist eigentlich so gleichzusetzen, das Laodicea-Erlebnis, wie das da hier auch noch 2. Timotheus 3, 1-9, das sind die harten Zeiten, die der Paulus erwähnt, der sagt, es werden in der letzten Zeit ganz verrückte Zeiten sein. Und wir leben in dieser Zeit. In dieser verrückten Zeit leben wir und diese verrückte Zeit, die tut gern uns probieren, davon abzuziehen, dass wir nicht mehr auf das Wort vertrauen, dass wir nicht mehr zu Jesus kommen oder dass wir die Unterbrüche gar nicht mehr zulassen, dass wir uns nicht mehr unterbrechen in unserem Leben, wenn es Gottes geht, dass wir nicht immer so tun, wie wir sollten. Eben mit dem Autostöppler oder vielleicht mit irgendetwas anderem, wo wir uns wie Freiheiten rausnehmen, die uns Gott eigentlich gar nicht wollen geben. Zum Beispiel eben, dass man nur zu Predigt geht, wenn es gerade so gäbig geht. Ich meine, der Hebräerbrief sagt, machen das nicht. Lasst uns nicht unsere Versammlungen versäumen, wie etliche pflegen, sondern es ist wichtig, dass man sich trifft. Es ist wichtig, dass man miteinander mit dem Gott lebt und dass man einander gegenseitig ermutigt und sagt, sein Wort ist verlässlich. Wir dürfen, wenn er uns sagt, ich habe dich je und je geliebt. Also ich weiss, das ist vom Volk Israel gesagt, zuerst einmal. Aber das gilt für jedes persönlich. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Dann darf ich sagen, Halleluja, Amen. Danke, Herr Jesus Christus, für deine Liebe, für deine Güte, für deine Gegenwart. Amen.